Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das wir heute Morgen schon hören und lesen durften. Wir danken dir, dass das alles wahr ist, dass du dieser große, herrliche Gott bist, der sich erniedrigt hat, sich selbst erniedrigt in alle Tiefen, um uns Menschen herauszuholen aus der Verdorbenheit, aus der Verlorenheit und uns zu retten, damit du dein Blut, treuer Herr und Heiland, vergießen könntest für uns. Wir danken dir, Herr, für dein Erlösungswerk, dass das stimmt, dass du uns vom Verderben erlöst hast, dass du unsere Seele gerettet hast. Herr, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Herr, erfülle unser Herz mit dem Bewusstsein, was das bedeutet, damit unser Herz auch erfüllt wird mit dem Gotteslob, mit dem Dank an dich, mit dem Niederwerfen, Niederfallen vor dir und anbeten und danken und loben und preisen für das, was du getan hast, Herr. Dass wir nicht ins Verderben gehen müssen. Herr, der größte Teil der Welt rennt ins Verderben, rennt auf diesen Abgrund zu. Und wir dürfen uns sicher wissen in dir, geborgen in dir, in der Arche geborgen, aufgenommen, in Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir dafür. Öffne unsere Augen etwas, ein Stück mehr auch heute für diese deine Wahrheit, Herr, auch in deinem Wort. Ich danke dir für dein Wort. Es ist das Beste, was wir haben können. Fülle uns damit, Herr. Bearbeite du uns, führe uns in deine Nähe zu dir, auch in die Tiefe des Glaubens, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, als wir den Psalm 103 gelesen haben, da waren wir eigentlich schon am Ende der Predigt angekommen, beziehungsweise in der Zielerfüllung der Predigt. Die heutige Predigt heißt Dankbarkeit. Und genau um das geht es dem Herrn Jesus auch hier in den im nächsten Abschnitt, Lukas 17, in dieser Begebenheit. Und wir dürfen uns hier wieder freuen auf die nächste hilfreiche Lektion des Herrn über wahren Glauben, über Jüngerschaft. Immer und immer wieder lehrt uns der Herr, besonders hier im Lukas-Evangelium, über den wahren Glauben und über echte Jüngerschaft. Auch geht es wieder um das gleiche Grundthema eigentlich wie schon seit vielen Abschnitten jetzt, nämlich diese Tatsache, dass der Senfkorn-Glaube sich selber klein macht. Demütigt, sich erniedrigt und dass er von Gott erhöht wird. Nicht nur erhöht, auch erhört wird. Der sich selbst erniedrigt, der sich demütigt. Jakobus 4 ist ja so ein intensives Kapitel, ein schockierendes Kapitel in mancher Hinsicht. Aber dort steht diese Grundwahrheit dreimal, ein dreifaches Zeugnis genau dazu. Wenn da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, früher oder später, nicht immer sofort. Aber mit Sicherheit widersteht Gott den Hochmütigen. Und den Demütigen gibt er Gnade. Und dann sagt er weiter, Jakobus, darum, unterwerft euch Gott. Und etwas später noch, demütigt euch unter die Hand Gottes. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist genau das, Der Punkt der Belehrung, wie er erst das letzte Mal geendet hat, dort im Vers 10. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich bin ein Knecht, Herr. Ich bin ein Sklave. Ohne Anspruch darauf, dass meine Wünsche erfüllt werden. Als Sklave habe ich kein Anrecht darauf. Ja, ich bin unnütz. Ich bin unwichtig. Meine eigene Perspektive, wie ich Dinge beurteile, ist nicht der letzte Schluss. In allem hat dein Wille, Herr, Priorität. Der Senfkornglaube unterwirft sich Gott, dem Herrn, allein. Und diese Grundthematik bestimmt auch die heutige Begebenheit und die heutige Predigt des Herrn Jesus hier im Abschnitt Vers 11 bis 19. Diese Grundeinstellung, sie ist die Grundlage jeder Gottesbeziehung. Es gibt kein anderes Fundament als dies, diese Haltung des Menschen für jegliche Gottesbeziehung. Ich bin unnütz, Herr. Ich bin unwichtig. Ich demütige mich vor dir. Ich lese Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Vers 11 sagt uns, dass der Herr Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Und zwar in dem Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samaria. Der Herr befindet sich schon ziemlich lange auf diesem Weg nach Jerusalem. Schon seit Kapitel 9. Auf dem Weg nach Jerusalem, dem Höhepunkt und Abschluss seines göttlichen Auftrages und seines Erlösungswerkes für die ganze Menschheit und für alle Schöpfung Gottes. Zu diesem Höhepunkt ist sein Antlitz ausgerichtet, nach Jerusalem. Lesen wir doch in Kapitel 9, Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme, gemeint ist in den Himmel, erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Wir hören hier also auch etwas von dieser Problematik. Wir lernen hier, dass nicht nur die Juden eine solche Verachtung für die Samariter hatten. Das bewegt ja immer eine Gegenreaktion im natürlichen Menschen. Auch die Samariter ihrerseits hatten große Vorbehalte gegen die Juden. Und nur weil er nach Jerusalem, das sein Reiseziel war, wollten sie ihn nicht beherbergen. Auf diesem Weg, den der Herr hier geht, sein Antlitz nach Jerusalem richtend, den letzten langen Gang. Auf diesem Weg begleiteten ihn ja offenbar nebst seinen engsten Jüngern auch immer mehr Menschen. Und auf diesem Abschnitt des Weges gab er die wichtigsten Lehren, Jüngerschaftslektionen und Predigten weiter. Es ist interessant, wenn man das Lukas-Evangelium so liest, dann merkt man vor, Kapitel 9, da wirkt der Herr in Galiläa, tut Wunder und Wunder und Wunder, segnet die Menschen. Aber er gibt wenig Lehre weiter. Er handelt, er tut Gutes, aber wenig Belehrung. Aber von hier an, auf diesem letzten Weg nach Jerusalem, mit seinen Jüngern und mit immer mehr Menschen, wenn wir lesen Kapitel 11, 29, da steht, als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht, es fordert Zeichen und so weiter. Und dann im Kapitel 12, Vers 1, als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, so dass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Versteht ihr wortwörtlich? Zu Tausenden sind sie mit ihm gezogen. Man muss sich das mal plastisch vorstellen. Und eindrücklich ist, wie die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihn aufsuchten. Und auch untereinander so tief verfeindete Menschengruppierungen, die sonst nie zusammen, gemeinsam eine Veranstaltung besucht hätten. Alle sammelten sich um den Herrn Jesus auf diesem Weg. Lesen wir noch Kapitel 13, Vers 22. Und er ist immer noch auf diesem Abschnitt von Galiläa in einem Zickzackkurs hinauf. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Und Vers Kapitel 15, Vers 1 und 2. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Da wurde natürlich auch viel gegessen auf diesem Weg, Gemeinschaft gehabt. Es gab ganz sicher irgendeinen Nachschub und eine Organisation, dass die Menschen zu essen hatten, wenn nicht der Herr sie spieß, wie wir auch lesen. Sie hatten Gemeinschaft miteinander im Essen. Es wäre wirklich sehr interessant, einen Tag so miterleben zu können, unter diesem ganzen Volk. Und der Herr Jesus im Zentrum, seine Jünger um ihn herum, und er lehrt diese Lehren, die wir heute lesen dürfen, hören dürfen. Und wir wissen, zwischendurch sprach er immer separat zu seinen Jüngern. Oder es gab die Situation, dass er zu spezifisch zu seinen Jüngern sprach, aber wohl wusste, dass die Ohren der Pharisäer darum herumstehend riesengroß waren. Das hat er ausgenutzt, gerade auch, als er diese Gleichnis auch vom reichen Mann sagte. Oder die anderen Gleichnisse, ganz besonders auch, als er die Begebenheit vom armen Lazarus und vom reichen Mann lehrte und weitergab. Und dann steht ja am Anfang vom Kapitel 17, er sprach aber zu den Jüngern. Und jetzt stehen wir wieder einfach vor einem Geschehnis. Sie sind wieder unterwegs. Sie sind am Gehen, am Laufen, am Wandern. Auf die nächste Stadt oder das nächste Dorf zu. Ein Dorf im Grenzgebiet eben zwischen Samaria und Galiläa. Samaria wurde ja zur Hauptstadt des Zehnstämmereiches Israel. Und nach der Wegführung in die Gefangenschaft von Israel, der 10 Stämme, durch die Assyrer, sie wurden im Jahr 721 weggeführt, also circa 130 Jahre vor der definitiven Wegführung von Juda, wurden sie vom assyrischen König weggeführt. Und der assyrische König ließ das Gebiet nicht einfach leer zurück, er leerte das ganze Gebiet. Es war leergefegt. Aber er wusste, das ist nicht gut. Und was hat er getan? Er hat tatsächlich lauter babylonische Volksstämme dort angesiedelt. Heiden. Im Gebiet der 10 Stämme. Um Samaria herum. Das lesen wir im 2. Könige 17. Und da steht, diese Leute, die da umgesiedelt wurden, und es war ganz sicher gutes Land, das sie bekamen. Diese Leute, sie fürchteten den Herrn nicht. Aber sie hatten einen riesen Haufen an Götzen. Jeder seinen eigenen Götzen. Und Gott sandte Löwen unter sie, die immer wieder ein Blutbad anrichteten. Und daraufhin beorderte der assyrische König einen Priester aus der Gefangenschaft, einen weggeführten Priester, damit er das zugezogene Volk dort in Samaria die Anbetung des Gottes Israels lehre. Und das tat der Mann offenbar sehr ernsthaft. Und die Bevölkerung dort begannen, Gott zu verehren. Sie verehrten den einzig wahren Gott. Aber genauso ihre eigenen Götter. Genauso ihre eigenen Götter. Einfach zusätzlich verehrten sie jetzt noch den Gott Israels. Was für ein Bild für die Christenheit. Was für ein Bild. für die evangelikale Christenheit. Was für ein Bild oft für unser eigenes Leben. Dieser Synkretismus, wie das mit dem Fremdwort heißt. Wir glauben an den Herrn, wir verehren Gott. Und es gibt noch viele andere Götzen in dem Leben der Gläubigen, der Christen. Denken wir auch an die Auseinandersetzungen mit diesem Mischvolk, die wir in Esra, in Nehemia lesen. Diese heftigen Folgen, die das hatte, dass dieses Mischvolk im Erbteil Gottes lebte. Das an und für sich war ein Gericht Gottes in seinem Land, in seinem Erbteil. Für einen Juden war es eines der bösesten, höchsten Schimpfwörter, als Samariter bezeichnet zu werden. Ach du Samariter, das war ein Fluch, ein Schimpfwort. Aber unser Herr, er wirkte unter allen Menschen, unter allen Schichten. Und es gab in diesem Grenzgebiet ganz offensichtlich auch Städte und Dörfer, die waren durchaus durchmischt mit Samariter und mit Juden. Und viele von ihnen, bin ich sicher, hatten sogar ein gutes Zusammenleben. Das war ganz sicher auch wahr. Und jetzt in Vers 12 kommen sie auf dieses Dorf zu, und es begegneten ihnen 10 Aussätzige. Das heißt, 10 Leprakranke in Isolation bzw. in Quarantäne. In Dauerquarantäne, in Dauerisolation. Lepra war damals eine schreckliche Krankheit, eine chronische Infektionskrankheit, mit einer sehr langen Inkubationszeit. Typischerweise, wenn sich jemand ansteckte, brach es erst nach 5 bis 20 Jahren aus. Dieses spezielle Bakterium, dieses säurefeste Stäbchen, das Mycobacterium Lepra, es ist ganz eng verwandt mit der Tuberkulose. Verursacht diesen Angriff auf die Haut, schreckliche Hautgeschwüre mit Elephantiasis, wie man dem sagt, Aufschwellen des ganzen Gesichtes, man kennt jemanden nicht mehr. Sie können aufbrechen, es eitert, es blutet. Schrecklich, das Vollbild eines Leprakranken. Es wurde übrigens dann im Mittelalter die Lazarus-Krankheit sehr zutreffend genannt, wenn wir an Kapitel 16 denken. Und von daher kommt übrigens auch das Wort Lazarett, von dieser Lazarus-Krankheit. Und es schädigt die Nerven, nicht nur die Haut, die Nerven, die peripheren, also die weit vorne liegenden Nerven werden geschädigt. Der Kranke hat kein Gefühl mehr. Er stößt sich an, verletzt noch mehr. Die Knochen werden angegriffen, es kommt zu Deformationen, ganze Gliedmassen, die zurückgehen können. Diese Krankheit ist heute weltweit stark zurückgedrängt. Es gibt verschiedene Thesen, warum das so ist. Wahrscheinlich oder sicher auch durch genetische Veränderungen, durch genetische Selektion. Es kam dann im frühen Mittelalter sehr stark die Tuberkulose auf. Und die Tuberkulose brachte alle Leprakranken in kurzer Zeit um, weil ihr Immunsystem so geschwächt war. Das hat zu einer deutlichen Reduktion durch das Überflügeln der Tuberkulose bei der Lepra geführt. Und man nimmt auch an, dass auch der Mensch selber, dass es
eine gewisse genetische Prädisposition führt zum sehr raschen Aufnehmen der Leprabakterien und dass diese genetischen Linien waren früher offenbar viel häufiger als heute, hat man auch herausgefunden. Verschiedene Gründe, warum Lepra heute weltweit praktisch kein Gesundheitsproblem mehr darstellt, auch wegen der besseren Hygiene natürlich und wegen der Möglichkeit der antibiotischen Behandlung. Aber ganz anders zu der damaligen Zeit. Es war eine hoch ansteckende Krankheit. Heute ist sie nur schwer ansteckend. Damals war sie hoch ansteckend. Deshalb lesen wir auch diese lange Darlegung im 3. Mose. Zwei lange Kapitel, die sich nur mit Lepra und mit den Maßnahmen dazu befassen. Dort möchte ich eine Stelle lesen. 3. Mose 13, wie sich der Aussätzige zu verhalten hat. 3. Mose 13, 45 und 46. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben. Denn er ist unrein und soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Im Mittelalter wurden so Holzkellen entwickelt, die die Leprakranken schwingen mussten und akustisch mitteilen, dass hier ein Leprakranker ist. Aber ist das nicht schrecklich? Er musste in zerrissenen Kleidern, um sich auszuweisen als Leprakranker. Er durfte keine Kopfbedeckung tragen, dass man sah, dieser Mensch ist gefährlich, er ist ansteckend und musste das noch rufen, unrein, unrein. Und für uns natürlich besonders bemerkenswert, der Mundschutz, nicht wahr? Die Lippen soll er verhüllen. Lepra ist eine typische Tröpfcheninfektion durch Tröpfchenübertragung. Und es war eben damals hochkontagiös. Ist das nicht erstaunlich? Das sagt uns doch heute viel mehr, als es uns vor einem Jahr gesagt hätte. Gott schlug im Alten Testament Menschen zum Gericht, zum unmittelbaren Gericht, oft mit Aussatz. Wenn wir an Miriam denken, an Gehasi. Und nur durch Gottes Kraft und Wirken konnten sie wieder gereinigt werden. Und dann ist natürlich Aussatz in der Bibel ein Bild generell für die Sünde. Die Sünde, die den Menschen unrein macht und schlussendlich zerstört. Sie ist ansteckend und man tut gut daran, sich sorgfältig vor ihr zu schützen. Und diese 10 Aussätzigen nun, sie sahen Jesus kommen. Sie hatten ganz sicher von ihm gehört, auch gehört, dass er in der Gegend unterwegs war. Und als sie ihn sahen, und es war nicht so schwer, diesen Menschentrupp von Weitem zu sehen, da erhoben sie ihre Stimme und riefen ihn an. Jesus, Meister, erbarme dich über uns. So laut sie konnten, bin ich mir sicher, haben sie gerufen. Da kommt einem gleich Psalm 50, Vers 15 in den Sinn. Rufe mich an am Tage der Not. so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, schreibt Luther. Oder auch der Heilandsruf, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und diese Männer riefen, Jesus, Meister, Epistates. Das kommt nur bei Lukas, im Lukas-Evangelium vor, dieses Wort für Meister. 6-mal im Lukas-Evangelium. Gemeint ist damit einer, der über allem steht. Epistates. Einer, der über allem steht. Was für ein zutreffender Name für unseren Herrn. Und auffällig ist ja, dass sie nicht primär um Heilung baten. Herr, heile uns! Nein, erbarme dich über uns. Um sein Erbarmen, um seine Barmherzigkeit baten sie. Sehr richtig, sehr richtig. Und der Herr hat das sehr ernst genommen, dass sie ihn um seine Gnade, sein Erbarmen baten. Denn was nützt es, wenn ein Mensch durch Gottes Kraft geheilt wird? Was nützt es? Und dieser Mensch aber nicht durch Glauben die ganze Gnade Gottes empfängt zu seiner Rettung. Und genau das ist hier passiert bei den allermeisten. Bei 9 von 10 ist genau das passiert. Sobald sie geheilt und gereinigt waren und die entsprechende Bestätigung des Priesters in der Tasche hatten, wollten sie ihren eigenen Weg gehen und kehrten dem Herrn den Rücken. Können wir das glauben? Aber passen wir auf. Schauen wir zuerst auf unser Leben. Wie viel besser wäre es ihnen ergangen, wenn sie in ihrer und an ihrer körperlichen Krankheit gestorben wären, aber geheilt von der Sünde in die Ewigkeit mit dem Herrn eingegangen wären. Durch den Glauben. Wie viel besser. Welch ein Kontrast zu Lazarus. Aus Kapitel 16. Der Herr heilt sie nicht auf der Stelle hier, wie das sonst praktisch bei ihm immer üblich war. Auch beim Aussätzigen im Kapitel 5 vom Lukas-Evangelium. Dieser Mann, der ihn bat, Herr, wenn du kannst, so heile mich. Wenn du willst. Und Jesus sagt, ich will. Und er rührt ihn an, den Aussätzigen, und heilt ihn auf der Stelle. Dort in Galiläa, am Anfang seines Dienstes, da waren noch nicht viele Menschen, noch nicht viele Pharisäer und Gesetzeslehrer. Das war hier etwas anders. Hier mussten sie etwas tun. Sie mussten ihm gehorchen und sich den Priestern zeigen, gemäß dem alttestamentlichen Gesetz. Denn eben viele Pharisäer und Schriftgelehrten zogen mit Christus. Aber sie mussten dies auch tun zum Zeugnis für die Priester. Das ist auch ganz klar. Zum Zeugnis für die Priester. Ja, wer hat dich denn geschickt? Warum bist du plötzlich gesund? Jesus! Übersetzt, der Retter hat es getan. Und so wurden sie bereits auf dem Weg rein zu den Priestern.
lese noch einmal die Verse 15 bis 19. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und es sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Einer von 10 glaubte wirklich. Das heißt, bewies echten, rettenden Glauben an Jesus Christus. Und das ausgerechnet ein Samariter. Ja, ganz sicher glaubten auch die anderen 9 dem Herrn. Ich bin mir ganz sicher, dass auch sie dem Herrn glaubten, sonst hätten sie ihn nicht angerufen. Das heißt, dass er sie durch die Kraft Gottes heilen könnte. Aber es war nicht der rettende Glaube, der sich von Herzen dem Herrn demütigt, sich ihm unterwirft, indem er sein ganzes Leben dem Herrn ausliefert, ihm alle Ehre und Dank gibt, als Zeichen davon. Die 9 begehrten sehr wohl, dass Jesus sie heilte. Dass er das größte Problem ihres Lebens wegschaffen würde. Was sie so sehr hinderte, ja, ein glückliches Leben nach ihren Wünschen und nach ihrem Willen zu führen. Aber sie wollten Jesus nicht als ihren Herrn. Sie wollten sich ihm nicht unterwerfen. Ist es nicht bewegend? Unser Herr wusste dies im Voraus. Er wusste es. Und in seiner Liebe und Gnade hat er sie trotzdem geheilt. Wie können wir doch das auch heute beobachten? Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Ungerechte, gottlose, Sünder rufen manchmal Gott an. Und Gott erhört sie. 1000-fach passiert. Vielleicht sagen sie noch: Herr, wenn du mir das tust, wenn du mich heilst, dann mache ich das und das für dich. Und kaum hat Gott seine Güte ihnen erwiesen, drehen sie ihm den Rücken zu. Oder bleiben in irgendeinem pseudo-frommen Fassadenchristentum stecken. Und alle denken: Ja, das sind gläubige Leute. Ich denke, hier bei diesen 9 ist es sehr gut möglich, dass der eine oder andere von ihnen später durch die Güte Gottes, die ihm widerfahren ist, innerlich überführt wurde und zum rettenden Glauben kam. Ich kann mir das vorstellen, weil ich einfach das in der Bibel lese. Zum Beispiel lesen wir doch Römer 2, Vers 4. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also kommt es vor, dass Menschen durch Gottes Güte zur Umkehr geleitet werden.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger Vers. Es braucht beides. Es braucht, dass wir den Menschen die kommende Katastrophe predigen. Das Gericht Gottes. Aber es braucht auch das. Die Menschen werden durch Gottes Güte zur Umkehr geleitet. Es gab eine Zeit in den großen Erweckungsbewegungen im 17. und 18. Jahrhundert, Whitfield und Jonathan Edwards und so weiter. Da wurde so einseitig nur, praktisch nur die Hölle gepredigt. Ich möchte kein Urteil fällen und mich nicht überheben. Aber es ist so wichtig, dass wir ausgewogen sind und beides sehen. Und im Leben, das Leben des Herrn Jesus ist das beste Beispiel dafür. Die Güte des Herrn hat die Menschen zur Umkehr geführt in seinem Erdenleben. Seine Liebe. Und wie konnte er auch ganz scharf das kommende Gericht predigen und die Hölle und den ewigen Tod. Aber sein Handeln war immer geprägt von dieser Güte, die wir hier bezeugen können an diesen 10 Aussätzigen, wovon 9 so undankbar waren. Außer dem einen, diesem Samariter, sind sie nicht wiedergekommen. Aber er kam und er lobte Gott, lesen wir, mit lauter Stimme und warf sich, und jetzt müssen wir uns das vorstellen, vor der ganzen Menschenmenge auf sein Angesicht zu den Füßen Jesu. Und dankte ihm, seinem Herrn und Erlöser. Der Priester hatte ihm bestätigt, dass er geheilt war vom Aussatz, dass er damit nicht mehr ein Ausgestoßener war. Daher kommt auch das Wort, das deutsche Aussatz, jemanden aussetzen. Der Priester bestätigte ihm das, aber der Herr Jesus bestätigt ihm, dass er durch seinen Glauben gerettet war von seinen Sünden. Und damit lehrt uns der Herr Jesus einmal mehr, was rettender Glaube ist, was dazugehört. Die Sündenerkenntnis. Dass wir Gottes Urteil in Bezug auf unsere sündige Verlorenheit Recht geben. Und dies wirft den Menschen auf sein Angesicht, zu den Füßen Jesu. Er unterwirft sich dem Herrn. Unabdingbarer Bestandteil von rettendem Glauben. Und das wiederum führt zur Buße, diesem inneren Umdenken, Metanoia, die Umkehr im Herzen, das Umdenken, das dann auch zu einer neuen Richtung im Leben führt. Und es bewirkt, der rettende Glaube bewirkt, dass der Mensch sein ganzes Vertrauen allein auf das Heil in Jesus Christus setzt. Und das wiederum wird nach außen sicht- und hörbar. Er ist so ein gutes Beispiel, dieser aussätzige Samariter. Ein gutes Beispiel. Es wird sicht- und hörbar. Zum Beispiel, indem der Mensch Gott dankt, lobt und preist. Die Rettung wurde sichtbar, hörbar. Der rettende Glaube hat sich bewiesen. Und zwar lobt und dankt und preist er Gott nicht einfach einmal, hier dieses eine Mal, sondern für den Rest seines Lebens ist dies die vornehmste Aufgabe der Gläubigen. Und ich bin hier sehr betroffen geworden, ganz persönlich, muss ich euch bekennen. Sehr betroffen geworden. Es ist mir neu bewusst worden, wie sehr Danken und Loben zum echten Glauben gehört. Sie sind Ausdruck der Unterwerfung unter Gott. Wir können das so gut mit den Worten formulieren. Ich demütige mich, ich unterwerfe mich dir. Aber wenn wir ihn loben und preisen und ihm danken, dann beweisen wir es, dass wir es so meinen, dass wir uns ihm unterwerfen. Dass wir uns selber erniedrigen. Es beweist die Absetzung des Egos von meinem Lebensthron. Wenn ich Gott danke in allen Umständen, ihn lobe und preise, das ist nicht möglich, wenn mein Ego auf dem Thron ist. Dann ist es nämlich im Zentrum, seine Probleme, seine Nöte, alles immer im Zentrum. Und das andere stirbt ab. Der Dank, die Dankbarkeit, das Loben und Ehren. Wie schnell bestürme ich Gott im Gebet mit meinen Nöten und Anliegen? Und wie schwer fällt es mir, für meine Nöte, Leiden, Bedrängnisse zu danken und zu loben? Gerade im Neuen, nein, auch im Alten, aber das, ich habe vor allem neutestamentliche Stellen angesehen, wird ja loben und danken und loben oft zusammengenannt. Das gehört untrennbar zusammen. Und zum Schluss, jetzt, das ist natürlich ein ganz neues, großes Thema, könnte man machen, über das Danken und Loben mit unzähligen Stellen aus dem Alten Testament. Die Zeit reicht nicht dazu. Ich möchte einfach einige Stellen noch aus dem Neuen Testament dazu lesen. Epheser 5. Epheser 5, Vers 3 und 4 lese ich. Epheser 5, 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden oder von euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern viel mehr Danksagung. Wenn man von euch spricht, dann soll man von eurer Dankbarkeit reden, sagt Paulus hier den Ephesern. Nicht vom Anderen, auch nicht vom Klagen und vom Murren, viel mehr Danksagung. Und im gleichen Kapitel, Epheser 5, 19 und 20, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und, oder aus eurem Herzen heraus. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit und für alles. Das ist ziemlich viel. Sollen wir Gott, dem Vater, danken. Philipper 4, nächsten Brief, Vers 6.
Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht, darüber denkt nach. Über das Loben, die Tugenden und das Lobenswerte, denken wir darüber nach, wo wir gut sind. Was ist an mir zu loben? Nein, was lobenswert an Gott ist. Wir reden nicht von unseren Tugenden, sondern was heißt eigentlich Tugend? Eine Tugend meint das göttliche Wesen, den göttlichen Charakter. Das ist eine Tugend. Das ist die Tugend, wie das Neue Testament es versteht. Wir sollen über Gottes Wesen, über den göttlichen Charakter, über alles, wo wir Grund zum Loben haben, nachdenken. Nebst der Danksagung in Vers 6. Kolosser 2 wollen wir noch aufschlagen. Der Kolosserbrief. Zwei, sechs und sieben. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Ich muss das noch herausfinden. Besser, was das heißt. Überfließend sein mit Danksagung. Und ich bin froh, wenn jemand von euch dazu ein Zeugnis vielleicht mal weitergeben könnte. Ich möchte lernen, überfließend zu sein mit Danksagung. Wir müssen die anderen Verse auslassen. Ich möchte nur zum Schluss noch auf einen Punkt hinweisen und auch einen Vers noch aus dem Jesaja-Buch lesen. Jesaja 43. Jesaja 43. Und dann die Parallelstelle dazu aus 1. Petrus 2. Jesaja 43, Vers 20 und 21. Diese herrlichen Kapitel hier, wie Israel gerettet wird, sich bekehren wird. Und da sagt der Herr, die Tiere des Feldes werden mich preisen. Denken wir daran, wie wichtig dass das Lob Gottes ist. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, sagt der Herr. Die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Wisst ihr, dass wir auch gemeint sind, dass wir getränkt wurden vom Herrn und allen Grund haben, ihn zu loben? Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Wenn wir Gott loben, dann verkündigen wir seinen Ruhm. Und es ist die als alles erste genannte Aufgabe des Volkes Gottes, seinen Ruhm zu verkündigen, seine Ehre, sein Lob, seine Ehre, was er tut. Nicht, wisst ihr, was ich schon alles getan habe. Oh, wie schrecklich, was man heute hört und sieht in der Christenheit. Und dann spät, genau für das neutestamentliche Volk steht diese genaue Parallelstelle, etwas mit neutestamentlichen Worten in 1. Petrus 2. Vers 9, dieser bekannte Vers. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist die genau gleiche Aussage. Damit wir Gottes Wesen verkündigen, Gottes Herrlichkeit, seine Tugenden, sein Lob, seinen Ruhm, seine Ehre. Möge der Herr Gnade geben, dass wir diese Aufgabe noch viel besser, viel umfangreicher erfüllen, ihr Lieben. Lasst uns beten dafür, dass wir Gottes Ruhm verkündigen, indem wir ihm auch danken, Dankopfern. Davon konnten wir jetzt nicht mehr sprechen. Auch darüber, dass Daniel dreimal am Tag niedergefallen ist, nicht nur um Gott anzuflehen, sondern zuerst steht, um ihm zu danken. Ihm zu danken. Oh, dass wir darin wachsen dürften. In Psalm 103 wachsen dürften. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich haben dürfen. Und so oft nehmen wir es als selbstverständlich. Vergib du, Herr. O Herr, verändere du mich in meinem Innern. Herr, wirke du Dankbarkeit in viel größerem Maß, aufschauen zu dir, loben und ehren und gleichzeitig mich demütigen, auf mein Angesicht fallen vor zu deinen Füßen, um dich laut zu loben und zu ehren. Herr, du erhöhst die Geringen, aber du erniedrigst die sich erhöhen. Hilf du uns, Herr, dass wir uns erniedigen, indem wir allein auf dein Lob schauen, auf deine Taten, auf deine Tugenden, auf das, was du uns Gutes getan hast. Wir danken dir für deine Güte. Segne ein jedes, bewahre Stärke innerlich und bereite uns zu, wenn du schon bald rufen wirst, Herr. Amen.